SRF 2 Kultur.
Passage. Am Mikrofon Bernhard Senn. Kommendes Wochenende trifft sich die Schweizer Literaturszene in Solothurn zum 35. Mal. Einer allerdings wird fehlen, einer, der von Anfang an dazugehörte, der Bieler Schriftsteller Jörg Steiner. Am 20. Januar dieses Jahres ist er 82-jährig verstorben, weniger als ein Jahr nach dem Tod seiner Frau Silvia. Jörg Steiner und seinem Werk gilt die heutige Passage. In einer Collage von Tondokumenten aus den Archiven des Schweizer Radios ist der wunderbar eigensinnige und poetische Erzähler in Lesung und Gespräch noch einmal zu hören. Zusammengestellt hat diese Hommage für einen der Großen der Schweizer Literatur, Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst.
Ich will mit einem Buch etwas Neues selbst erleben. Ich will aus einem Buch ein wenig verändert herauskommen, als ich hineinging. Und ich will, dass mir mit dem Schreiben eines Buches auch immer etwas passiert. Das heißt, Schreiben eines Buches ist immer auch Anlass zu einer Krise. Ich will nicht nur die Grenzen des Bewusstseins versuchen, ein bisschen zu erweitern, sondern eben auch halt meine eigenen.
Die eigenen Grenzen schreibend zu erweitern. Darum ging es dem so freundlichen wie scheu distanzierten, so leisen wie hartnäckigen, anarchisch eigensinnigen, sprach- und blickgenauen Skeptiker und Zweifler Jörg Steiner ein Leben lang. Wir verstehen nicht, was mit uns geschieht. So hat er in seinem späten Meisterwerk Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean resümiert und davon hat er in seinen Romanen, Erzählungen und Kinderbüchern geschrieben. Überzeugt davon, dass Erzählen Leben gewinnen heißt. Eher schauend als handelnd, in seinem Einsatz für schwächere, sozial oder politisch Ausgegrenzte freilich kompromisslos, hat Jörg Steiner zuallererst erzählt und nicht erklärt. Erzählt in einer so schönen wie einfachen Sprache, in intensiv leuchtenden, aber nie prunkenden Farben, lakonisch oft und lückenlassend für die Lesenden. Er hat um seinen Ausdruck stets ebenso gerungen wie um die Hoffnung auf Veränderung in einem als abweisend und starr erlebten Land. Aufgewachsen in den 30er und 40er Jahren in der Enge einer kleinmütigen Schweiz, hat er mit Schweigen und Stille auf Domestizierung und Normierungsdruck reagiert. Ein leiser Rebell, der im Lesen und bald auch im Schreiben Gegenwelten fand und handgerum im direkten Umfeld für das Bessere, für Offenheit und Freiheit kämpfte, in seinen Texten das Denkbare dachte und dabei utopische Sprengkraft bewahrte, im Wissen, dass wir inzwischen alle Randfiguren sind. Über Jahrzehnte hat Jörg Steiner als Primarlehrer gewirkt und seine Schulkinder geliebt, für sie geschrieben und von ihnen gelernt. Zugehörig und nicht dazugehörend hat er sich auch in seiner Wohnstadt Biel immer wieder politisch eingemischt, unrecht benannt und nie gekuscht. So behutsam wie direkt, mal verhalten, mal wütend, hat der Aufklärer, wenn er erzählte, immer auch von sich erzählt, beiläufig beinahe, ohne ich zu sagen. Persönlich hat mich der zu Freundschaft reich begabte, liebenswürdige Autor, lebenslang in enger Verbindung etwa zu Max Frisch und Peter Bixl, Jörg Steiner hat mich immer wieder beeindruckt durch seine Präsenz im Gespräch, durch die erhellende Genauigkeit seiner Fragen, auch jener an sich selbst, durch seine Verletzlichkeit und Würde, aber auch durch seinen trockenen Humor. Den eigenen Tonfall seines Schreibens illustrieren so knapp wie treffend die unvergleichlichen Titel seiner Bücher. Strafarbeit, ein Messer für den ehrlichen Finder, Schnee bis in die Niederungen, als es noch Grenzen gab, der Bär, der ein Bär bleiben wollte, das Netz zerreißen, die Menschen im Meer, fremdes Land, der Kollege. Wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch? Diese Passage 2 bringt Jörg Steiner nochmals zu Gehör. Und zwar allein in einer durch die begrenzten Archivmaterialien und subjektive Auswahl bestimmten Zusammenstellung von Gesprächsausschnitten und Lesebeispielen aus seinem Werk. Beides wird bewusst kaum weiter kommentiert. Die Collage soll Brüche und Lücken offenbaren, aber doch eine Ahnung vom poetischen und gedanklichen Universum des Verstorbenen vermitteln. Hören Sie also nochmals Jörg Steiner.
Ich glaube, Leute, die nicht Schriftsteller sind, für die gilt das vielleicht sogar noch mehr, dass wenn sie endlich über etwas, was sie beschäftigt, wenn sie reden können darüber, wenn sie es erzählen können oder könnten, wäre es so etwas wie ein Gewinn von Leben. Es ist halt ein Versuch, etwas in Worte zu fassen, der sehr viel kann, nicht nur Erleichterung bringen kann, sondern vielleicht auch Einsichten. Erzählen heißt ja auch zum Beispiel sich auf die Schliche kommen. Was ist nicht erzählbar? Oder warum ist etwas nicht erzählbar? Oder ist es nicht auch anders erzählbar?
Du kannst ja eigentlich bewusst sein, dass du lebst, nur auch im Bewusstsein vom Tod. Ohne dass man da lang muss, ernsthaft darüber nachdenken, es ist einfach ein Bewusstsein. Ich will das zum Beispiel nicht missen, das gehört also zu meinem Leben. So wie man den Schriftsteller oft sagt, er schreibt nur negativ, weißt du, so oberflächlich negativ. Das ist ja oft eine Kritik, auch an unserer Generation jetzt von Schriftstellern. Das ist im Grunde genommen gar nicht wahr. Es ist auch immer mit mehr oder weniger ausgesprochen eben eine Hoffnung, dass es auch anders könnte sein. Also, dass man den Mut muss haben, das Denkbare zu denken. Das ist zum Beispiel eine der Voraussetzungen von meiner Schreiberei oder von meinen Versuchen zu schreiben. Ich möchte es schon als Versuchen bezeichnen. Und das denkbare Denken heisst wirklich auch, den Tod mitzudenken.
Was ist denkbar? Was ist für mich denkbar? Und alles, was für mich denkbar ist, dem will ich nicht mehr ausweichen. Als Beispiel, dass dieser Jag plötzlich beschließt, Flüchtlinge aufzunehmen, das hat mir selbst, als es mir einfiel, überhaupt nicht gefallen. Nicht wahr? Es ist eine seltsame Erfahrung. Ich mit diesem Einfall konfrontiert, stelle fest, Abwehrreaktionen. Das Buch nicht so weiterführen, dass das geschieht. Aber weil es denkbar ist, dass ein Mann, der selbst ein Nachkomme von Verfolgten ist, sich genötigt sieht, andere Verfolgte aufzunehmen, dieser Gedanke war eben plötzlich unabweisbar und ich musste ihm nachgeben. Also mein eigenes Zögern hat mich eher bestärkt darin, es zu versuchen. Wie heißt es auch in dieser Geschichte einmal? Das Nächste ist das Fremdeste. Das Land ist mir ja sehr nah. Und gleichzeitig, es sind Widersprüche, ich weiß es, vielleicht gerade aus dieser Nähe heraus oft sehr fremd. Ich verstehe vieles nicht, was in unserem Land geschieht. Und manchmal denke ich, ich verstehe vieles nicht, was mit mir passiert, als Bewohner dieses Landes. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Es ist das Sicherheitsbedürfnis eines Landes oder der Leute in einem Land, die reich geworden sind. Jeder kann das feststellen, dass Wohlstand im Grunde genommen erworben wird, weil er auch Sicherheit verspricht. Nun ist es aber so, dass aus der Sicherheit heraus, die man durch Wohlstand gewonnen hat, eine Angst wird, man könnte den Wohlstand wieder verlieren. Also am Ende so, dass der Wohlstand, je höher er wird, desto mehr Sicherheit verlangt. Mit dem wachsenden Reichtum wächst das Sicherheitsbedürfnis. Also es ist ein nahes Land und ein fremdes Land zugleich.
Es ist ja nicht ein Schauplatz eigentlich, sondern es ist der Ort, wo meine Erinnerungen daran gebunden sind und zum Teil auch Gewohnheiten. In einer der Geschichten heisst es, einer, der sich nicht verpflanzen will, im Sinne von der immer gewünschten, von gewisser Seite gewünschten Mobilität. Wenn man ihm sagt, du hast dort das gleiche Coca-Cola und den gleichen Hamburger und den gleichen McDonald's, das ist vielleicht jetzt halt einer, der eben sagt, meine Gewohnheiten sind ortsgebunden, meine Erinnerungen auch. Und was hätte müssen passieren, dass der Faulkner ja knapp auch Taufe nicht mehr beschrieben hat? Ich gehöre also schon zu den Schriftstellern, die aus dem eigenen Heimatgefühl raus müssen leben. Ich würde es für falsch halten, zu meinen, dass wenn einer über Danzig schreibt, der Grass zum Beispiel, oder der Sherwood Anderson aus dem mittleren Westen von Amerika, dass das wegen dem muss provinzielle Literatur sein. Sicher sind es Ausschnitte von immer der gleichen Geschichte. Man könnte ganz einfach sagen, die Geschichte vom Mensch, also auch die Geschichte von uns.
Es sind Geschichten, die mit dem Bewusstsein von der Vergänglichkeit etwas zu tun haben. Es geht mir nicht anders. Ich will es auch nicht anders. Ich habe also nicht das Romangefühl vielleicht vom 19. Jahrhundert, wo der wirkliche Geschichte abgeschlossen ist und damit auch ganz beendet. Sondern ich habe etwas übrig für eine Sendung, die wie eine Art Weiterleitung ist. In eine neue Geschichte. Vielleicht in eine Geschichte, was sich der Leser dazu denkt.
Kein Zweifel, der Mann, der durch die Stadt geht, um Zigaretten zu holen, ist ein Weintrinker. Er liebt den Feierabend. Jetzt gerade, zur Zeit, im Augenblick, momentan, à présent, ist er arbeitslos. Gedanken, die mit Wein etwas zu tun haben, bringen ihn in falschen Verdacht. Es ist schlimm, dass er keinen Feierabend mehr hat. Er sei auf fast schon unanständige Weise sesshaft, hat man ihm gesagt. Man wolle ihm, wenn immer möglich, in einer anderen Gegend des Landes alles wieder nach seinen bisherigen Gewohnheiten zur Verfügung stellen. Aber an ihm ist jede solche Hoffnung verloren. Seine Gewohnheiten sind ortsgebunden. Jetzt steht er in der Bahnhofshalle und wirft 2,50 Franken in den Automaten. Der Automat schluckt das Geld, doch die Schublade klemmt. Mit einem in aller Ruhe ausgeführten Fußtritt schlägt der Mann die Scheibe des Automaten ein. Er nimmt ein einziges Paket Zigaretten aus dem Behälter und geht, ohne sich zu beeilen, durch Knall und Widerhall davon. Weiter.
Jörg Steiner liest und spricht. Sie hören die Passage 2 mit einer Hommage an den im Januar verstorbenen Schweizer Schriftsteller Jörg Steiner in Zeugnissen und Lesebeispielen. Zuletzt ein Auszug aus einer Geschichte im Erzählband Olduvai von 1985. Jörg Steiner war zuallererst ein Geschichtenerzähler, aber er hat neben seinen Romanen und Erzählungen auch Gedichte geschrieben. Aus dem Band »Als es noch Grenzen gab« von 1976 hören wir im Fortgang ein paar Beispiele. Sie zeigen, wie der Autor auch die lyrische Form für prägnante politische Aussagen zu nutzen wusste. Die Freiheit des Einzelnen war ein Thema, das den widerständigen Aufklärer Steiner stets umtrieb.
Warum nimmt nicht jeder sich eine Freiheit, die er hat, die ihm zubilligt ist, schon lange? Wo sein Menschsein sogar überhaupt erst ausmacht? Das wundert mich. Mich wundert jeder, der nicht alles, was man als Möglichkeit kann denken, an Vorstellungskraft kann in die Wege leiten, dass das nicht so wahrgenommen werden, ob bei Intellektuellen oder auch nicht, das ist nicht wichtig. Also, Leute, die mir sagen, ich bin ein Realist, für mich gehört alles, was Fantasie ist, ins Reich der Märchen. Das ist jemand, der sich die Freiheit nicht nimmt, über sich nachzudenken. Sonst würde er nämlich sehen, dass die Fantasie ein Teil von der Realität ist und nicht abgespalten ist und eben etwas, was nicht realisierbar ist, der Fantasie für die Leute. Und das Gegenteil ist ja wahr, immer wieder sichtbar in den verschiedensten Feldern vom ganz normalen, einfachen Leben. Dass ihm etwas in den Sinn kommt, wo man jemandem das Lieb tun könnte. Oft koppelt an Gedanken, dass man es selber nötig hat, jemand würde ihm etwas das Lieb tun. Und dass manchmal, wenn man jemandem etwas das Lieb tun kann und das macht, dass man sich selber etwas das Lieb tun kann. Und so Sachen. Das sind alles ja Fantasieleistungen. Man kann auch an allem vorbei und nichts wollen sehen.
Als es noch Grenzen gab. Ich möchte berichten von einem Mann, der schwarz über die Grenze kam, der nicht länger verfolgt wurde, der hier Arbeit fand, eine Wohnung und Aufnahme. Ich möchte die Wörter bekannt geben, die er bis heute nicht kennengelernt hat. Entschuldigung, Vorsicht, Sterben. Und sein erstes Wort in unserer Sprache wäre gewesen Freude. Seine Bedürfnisse wären gedeckt worden, er brauchte kein Mitleid und wir hätten uns nicht kleiner gemacht, als wir durften. Es fehlt nur der Mann, von dem ich berichten kann. Der Mann fehlt, der Mann. Bericht eines Nicht-Ausgewiesenen. Und dann ist es doch fast so, wie man's aus Filmen kennt. Platzende Koffer mit Schnüren kaum zusammengehalten, Frauen, die vor sich hinweinen, die dunklen Augen der Kinder, das letzte Zeugnis des Arbeitgebers von einem Mitbetroffenen übersetzt,
Herr Marco Massari war tüchtig. Der Himmel ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 18 Grad. Die Stimme im Lautsprecher ist deutsch. Die Gleise blitzen am Stellwerk. Normalspur, nicht transsibirische. Und einer, der spuckt auf unsere Freiheit. In der Halle beim Ausgang hängt das Ferienparadies Schweiz in Vierfarbendruck. An der Wand lehnen zwei Polizisten.
Das ist nicht nur sein Schicksal. Darum kann ich auch nicht beipflichten, wenn er als Randfigur dargestellt wird. Das macht man. In der ganzen Literatur sagt man das immer. Es sind Randfiguren oder Außenseiter. Das setzt voraus, dass es intakte Gesellschaften gibt. Und ich glaube nicht mehr, dass wir von intakten Gesellschaften ausgehen können, die ihre eigenen Randfiguren einfach noch so, naja, mehr oder weniger liebevoll sogar erhalten. Ich selber glaube das nicht mehr. Ich glaube, wir sind inzwischen alle Randfiguren. Ich liebe ja das Schreiben über Wetter. Ich kann das nicht ändern. Wenn der Frühzug vorbeigefahren ist, herrscht wieder für kurze Zeit Ruhe im Haus. Die Portugiesin in der gegenüberliegenden Wohnung geht nicht vor 10:30 weg. Die Kinder im zweiten Stockwerk haben sich auf den Weg zur Schule gemacht. Greif dreht sich um und fasst sein Zimmer ins Auge. Auf dem Tisch steht eine Weinflasche. Daneben der Fernseher. An der Wand hängt ein Spiegel, in Zeitungspapier verpackt. Auf dem Bett liegt der Schlafsack. Durch die Decke dringen Geräusche. Greif legt Wert darauf, sich nicht durch knarrende Dielenbretter zu verraten. Auf Zehenspitzen schleicht er zum Korbstuhl, wo seine Kleider liegen. Auf dem Bettrand sitzend zieht er die Hose an, legt die Jacke über den Unterarm, schlüpft in die Schuhe und wirft noch einmal einen Blick durchs Fenster. Weiß man, was der Hochnebel verbirgt? Plötzliche Aufhellungen, hohe Wolkenfelder, Niederschläge, alles ist möglich. Am wenigsten schlimm ist ein Platzregen im Sommer. Die Passanten drängen sich unter Vordächern und Markisen und suchen Schutz in den Unterständen der Bushaltestellen. Durchnässte Radfahrer fluchen über rücksichtslose Automobilisten. Junge Leute rotten sich vor McDonald's zusammen, breiten die Arme aus und tanzen im Regen. Im Herbst aber wird der Regen leise und kalt. Es regnet aus der Nebeldecke heraus, als sei der Himmel nicht mehr in der Lage, das Wasser zurückzuhalten. Es ist ein Regnen wie aus Krankheit oder Überdruss und Langeweile. Kraftlos und lustlos ist es und tonlos. Weder Prasseln noch Rauschen, weder Strömen noch Tosen. Langsam dringt die Feuchtigkeit in Schuhe und Kleider. Der Geruch von Hundedreck breitet sich aus. Ruß und die vom Westwind herangeführten Abgase aus der Ölraffinerie bei Cressier schlagen sich über der Stadt nieder. Alles spreche dafür, den Schirm mitzunehmen, sagt der Kollege. Greif gibt ihm recht. Wer seinen Schirm aufspannt, bedenkt die Schirmlosen mit einem gleichzeitig mitleidigen und triumphierenden Blick. Hat er, der mit Regen rechnet, nicht vorausschauender gehandelt als jene, die sich nun ins Kaufhaus Löb flüchten müssen? In der Eppa, im Globus, verkriechen sie sich. Unter dem Glasdach der Apotheke Meier sitzen sie fest und jammern über die Nässe. Ihre Pläne geraten durcheinander, ihre Termine platzen, Besorgungen bleiben unerledigt, Aufträge unausgeführt. Andererseits gibt es nichts Lächerlicheres als einen Arbeitslosen mit Schirm bei trockenem Wetter. Der Nebel löst sich auf und da steht, unter klarem Himmel, mit dem Schirm am Arm, ein Überängstlicher. Der Schirm zur falschen Zeit macht seinen Mangel an Wirklichkeitssinn sichtbar. Er verrät die Mutlosigkeit des Schirmträgers, seine Unangepasstheit, seine Untauglichkeit, seine Unvermittelbarkeit. Bernhard Greif beschließt, den Tag ohne Schirm in Angriff zu nehmen. Lieber nass werden, als auf Regen hoffen zu müssen.
Passage 2, heute mit dem im Januar 82-jährig verstorbenen Schriftsteller Jörg Steiner und zuletzt eben auch mit Charlie Parker, den der Autor, wie überhaupt den Jazz und vor allem Bebop, geliebt hat. Zuvor hat Steiner aus der Erzählung Der Kollege von 1996 vorgelesen. Unser Mosaik mit Statements von Steiner aus Radiogesprächen dreht sich im Folgenden enger ums Schreiben, ums Verhältnis zur Sprache, an den Beispielen Fremdes Land, Wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch und von Weißenbach und die anderen.
Ich hatte nicht einen Plan, jetzt eine Geschichte zu schreiben über den Nachkommen von Fahrenden und noch viel weniger eine Geschichte über einen Mann, der beschließt, illegal bei sich Flüchtlinge zu beherbergen. Es ist eben seltsam, dass oft eine Geschichte, während sie entsteht, eine Eigengesetzlichkeit bekommt. Der Sprache trauen, der Sprache nicht trauen, es ist ja immer beides für alle Schriftsteller, die ich kenne. Einerseits ist es schon ein Trauen und auch ein sich getrauen, was kann ich mit Sprache versuchen. Und andererseits bleibt doch auch ein Misstrauen, genährt wieder durch persönliche Erfahrungen, was ist mit Sprache alles möglich? Denken Sie an gewisse Werbung oder denken Sie an ideologische Verführungsmittel oder als Indoktrinierung von Menschen. Ich finde kein deutsches Wort leider. Sprache ist schon auch ein Anlass zu Misstrauen. Und das hat sich für mich nicht geändert. Ich stoße mit meiner Sprache dauernd an Grenzen des nicht mehr Sagbaren. Vielleicht muss sie sich an dieser Grenze, meine eigene Sprache, muss sich an dieser Grenze des Schweigens bewegen. Nicht meine Figuren sind Randfiguren, wie viele Leute, auch Kritiker, schreiben, sondern wenn schon bin ich eine oder meine Sprache ist eine am Rand sich befindliche Sprache, immer am Rande des nicht mehr Sagbaren. Nicht des Verschweigens, sondern wirklich des Schweigens. Vielleicht gibt das dann den Sog, nämlich das Nichtgesagte gibt den Sog, das, was nicht im Text steht, aber zwischen den Texten vorkommt. Sprache ist wirklich gemacht, um auch gemacht, was mir wehtut, um zuzudecken, um zum Beispiel zu lügen oder um eine Wahrheit zu verkünden, die vielleicht gar keine ist. Jedenfalls hat Sprache auch immer die Möglichkeit gehabt, sich selber nicht auf unbequeme Gegebenheiten einzustellen, Ausflüchte zu finden. Das benütze ich selber im Übrigen auch, wenn ich erzähle. Aber ich benütze sie dazu, abzubrechen, damit die Lücke offen bleibt, nämlich des selber Denkens, den eigenen Legenden der Wirklichkeit zu trauen. Ich stelle die Wirklichkeit oft als Legende dar in meinem eigenen Kopf. Das ist ganz einfach, wirklich. Ich rede laut beim Schreiben. Wenn ich etwas aufschreibe, spreche ich dazu. Ich lese es nicht hinterher laut, sondern beim Schreiben höre ich mir zu. Ich erzähle einem nicht bekannten Zuhörer eine Geschichte, wenn ich schreibe. Und ich schreibe ein bisschen wenig im Leben, weil dieser Zuhörer sich nicht immer einstellt in meinem Kopf. Den muss ich nämlich ja auch noch erfinden. So einfach ist das. Ich denke mir immer, der Stoff ist in ungeheurer Vielfältigkeit da. Musik ist in der Luft. Bilder sind da. Es geht ja eigentlich dann nur noch darum, welche Bilder ein Künstler, ein Schriftsteller, ein Musiker herausfiltert sozusagen aus der Überfülle des Stoffes. Und das geht nicht nur Künstlern oder Schriftstellern so, das geht allen so. Wenn ich höre, dass sich Leute beklagen, sie seien zu wenig informiert, denke ich mir immer, das Gegenteil ist der Fall. Aus all den Informationen wird es nur immer schwieriger, das herauszufinden, was zu einem gehört. Es wird mir einfach unwohl, wenn nur so hohe, dröhnende, fast gar vor Leerheit dröhnende Sätze daherkommen, ohne persönliche Bedürfnisse auch mitzuteilen. Ich denke mir das immer. gut, ich habe halt an keiner Universität studieren können. Ich weiß nicht, wie das ist. Wahrscheinlich müssten theoretische Vorlesungen anders aufgebaut sein, aber ich gehöre ja nun einfach zu den Geschichtenschreibern und ich bin auf Geschichten angewiesen und zu Geschichten gehören persönliche Bedürfnisse. Es entsteht natürlich viel im Kopf, das überhaupt nicht aufgeschrieben wird. Es gibt auch Augenblicke, da schreibe ich sehr schnell. Also gar nicht ein behutsamer Schreiber, da schreibe ich einfach drauf los und mache halt dann eine zweite oder eine dritte Fassung und es wird dann alles immer dünner. Ja, auf meiner Maschine, auf meiner alten Olivetti Lettera hat es ein so schönes Semikolon. Ich muss das brauchen, hin und wieder.
Es ist ja auch Ausdruck für dieses nicht immer zu bändigende Nebeneinander, was Leben heißt, also das Parataktische.
Ja, das hat damit etwas zu tun. Es soll gleichwertig nebeneinander stehen. Manchmal sogar Gegensätze, die gleichwertig durch einen Strichpunkt nur verbunden dastehen. Das ist schon eine meiner Ideen. Es hat auch etwas Gutes, eine solche alte Maschine zu besitzen, die mich im Übrigen sehr viel Geld kostet. In Revisionen auch gibt es keine Baumwollbänder. Es gibt also nur noch teure Seidenbänder und die sind sofort kaputt. Und dann gibt es Buchstaben an einer Maschine, die natürlich fast nicht mehr richtig angeben. Bei mir ist das der Buchstabe X. Und werden Sie mich fragen, warum? Ja. Braucht man noch selten das X? Das ist so, weil ich, wenn ich durchstreichen soll, ein Wort, das nicht gelten soll, nehme ich das X. Und offensichtlich ist es der Buchstabe, den ich am meisten gebraucht habe seit 1952.
Sie hören die Passage 2, heute zu Ehren von Jörg Steiner, mit dem Autor in Lesung und Gespräch aus Radioaufzeichnungen aus den letzten Jahrzehnten.
Er glaubt, dass alles, was machbar ist, auch gemacht werden muss. Der wird in eine Katastrophe hineinkommen. Und wenn sie auch nur eine persönliche ist.
Ein Megaphonlied. Unser Bedürfnis ist es, Gegensätze auszugleichen. Wir begrüßen die Langeweile am Sonntag und das Positive im Leben. Wir wissen, wie weit zu weit wir gehen dürfen, bekennen uns gern zu Kompromissen. Nachgiebigkeit ist unsere zweite Natur. Wer wird denn die Dinge beim Namen nennen? Wo Feuer ist, ist auch ein Wasserschaden, und wer Dreck aufrührt, wird selber nicht lange sauber bleiben. Solange wir hoffen dürfen, einmal das Große loszugewinnen, bestehen wir auch im Leben auf einem Ende gut, alles gut. Jeder Umsturz hat klein angefangen, dies ist ein Aufruf zur Wachsamkeit. Mitläufer aller Länder, vereinigt euch.
Ich glaube also schon, dass alle Schriftsteller ein politisches Bewusstsein mitbringen, das mit ihrer Geschichte, an der sie gerade schreiben, vielleicht zunächst nichts zu tun hat, das sich aber in dieser Geschichte früher oder später zu Wort meldet. Ich glaube also, dass Literatur auch dann politisch ist, wenn in dieser Geschichte nicht von Politik die Rede ist. Politik als Thema der Literatur, direktes Thema, das war nie bei allen Schriftstellern da, als Thema. Ich glaube, Robert Walser war ein politischer Mensch. Er muss das nicht thematisieren.
Es ist wahr, ein Buch verlangt mehr Zeit und auch mehr Engagement. Das ist wirklich so. Leser sind andere Menschen als Fernsehbetrachter. Es hat auch noch einen anderen Hintergrund. Leser sind vielleicht auch kritischere Menschen. Ich glaube einfach nicht, dass wir übersättigt von Bildern beispielsweise zu einer demokratischeren Gesellschaft kämen dadurch. Das glaube ich nicht. Es hat etwas Gleichmacherisches und etwas Ermüdendes, ja.
Jörg Steiner über Schreiben, Lesen, Leben. Sie hören eine Passage 2 zu Ehren des im Januar verstorbenen Schweizer Schriftstellers. Zeugnisse und Lesungen aus dem Archiv des Schweizer Radios. Die Äußerung zum Wert des Lesens entstammt einem Gespräch mit dem Kinderbuchautor Jörg Steiner, der zusammen mit dem kongenialen Künstler Jörg Müller großartige Bücher für junge Lesende geschaffen hat. Von der Kanincheninsel zu den Menschen im Meer, zum Eisblumenwald und dem Aufstand der Tiere oder den neuen Stadtmusikanten. Bücher von raffinierter Schlichtheit, eine Art moderner Märchen, welche, wie die Bücher für Erwachsene, Grenzen sprengen, die Lesenden dazu bringen, ihre eigene Fantasie ins Spiel zu bringen. Jörg Steiners Interesse für gesellschaftliche Fragen ist stets spürbar. Die folgende Lesung stammt aus dem Roman Weißenbach und die anderen. Weißenbach, eine Art alter Ego des Verfassers, besucht seinen alten, im Sterben liegenden Lehrer von Büren, einen Emigranten, von dem er selbst zu denken und sich zu wehren gelernt hat.
»Tut es weh?«, fragt Weißenbach. Von Büren zögert, wendet das Gesicht ab, schüttelt den Kopf. »Nein, keine Schmerzen, fast keine. Also kaum Morphium, nur eindringliche Träume.« Er hat es im Wachzustand eingeübt, den im Traum auftretenden Fragen zu stellen. Manchmal gelingt es ihm. An Antworten erinnert er sich nicht, aber an den Eindruck, ausgelacht worden zu sein, nicht hämisch, sondern eher belustigt. Ist es wichtig, was er jetzt liest? Frau Tanner bringt ihm die Zeitung, die ihn nicht mehr interessiert. Auf dem Tisch liegt ein Artikel des zweiten Stadtschreibers zum Thema Verwahrlosung, beiseite gelegt für Weißenbach, zum Mitnehmen. Verwahrlosung durch Taubendreck sei gemeint, nicht etwa die Verluderung des Landes. Die Taubenplage als Menschheitsplage, Kontamination, Zerstörung, Eingriffe nötig, zwecks Verhinderung von Nistplätzen, architektonische Umgestaltung der Innenstadt. Es wären Klagelieder zu schreiben, Weißenbach. Die Klagelieder sind geschrieben, sagt Weißenbach. Das lasse ich Ihnen nicht durch, sagt von Büren. Von mir kriegt keiner ein Freibillett, auch Sie nicht, Weißenbach. Verdammt nochmal, warum schreiben Sie nichts mehr? Warum wehren Sie sich nicht? Sehen Sie nicht, was vorgeht? Oder sind Sie zu träge? Von dieser kaputten Versöhnlichkeit geben Sie alles verloren, selbst den Widerstand, selbst die Verweigerung. Wem fühlen Sie sich nicht gewachsen? Wovor haben Sie Angst? Nein, sagt Weißenbach. Ich möchte nicht darüber sprechen. Von Büren reicht ihm das Glas, Weißenbach ergreift es. Von Büren hält seine Hand fest. Den olympischen Wagenlenkerblick wünsche ich Ihnen, sagt er. Stärke, vor allem aber Wachheit. Ich muss pinkeln gehen, sagt Weißenbach. Unten neben der Küche, sagt von Büren, packt noch einmal Weißenbachs Hand und legt sie auf den Unterleib. Die Geschwulst unter dem Morgenmantel ist so groß wie ein Kinderkopf. Weißenbach setzt sich wieder. Von großer Müdigkeit hat Frau Tanner gesprochen, aber nun ist er es, der sich zerschlagen fühlt von der Gegenwärtigkeit des Sterbenden. »Rauchen Sie immer noch?«, fragt von Büren. »Ja«, antwortet Weißenbach. »Dann rauchen Sie«, sagt von Büren. »Jetzt, bitte, benutzen Sie mein Glas als Aschenbecher.« Er schweigt, Weißenbach zündet sich eine Zigarette an, von Büren zieht den Rauch in die Lungen. »Woran denken Sie?«, fragt er nach einer Weile. »An Ihre Unversöhnlichkeit«, sagt Weißenbach. »Was hat sie Ihnen eingebracht?« »Mein Leben«, sagt von Büren. »Glückliche Augenblicke, Verluste, Trennungen, Leiden für andere und für mich.« Ich habe erfahren, dass es keine Abkürzungen gibt. Nehmen Sie den Kampf wieder auf, Weißenbach. Fassen Sie Mut, kämpfen Sie. Weißenbach behauptet es, alle Klagelieder sind geschrieben. Das kann ja zweierlei bedeuten. Das kann bedeuten, dass man keine mehr schreiben muss oder dass von nun an alles auch ein Klagelied ist, was geschrieben wird. Und ich könnte mir denken, dass man diesen Text auch als eben ein nebenbei gesungenes Klagelied verstehen könnte. Ich lege einfach schon Wert auf dieses Nebenbei. Man kann es mitlesen, wenn man will, aber es ist freigestellt. Ich lege nicht Wert darauf, dass einer das so lesen muss. Ich habe keine Gebrauchsanweisungen beizulegen meinen Büchern.
Dabei wäre ja die Idee von Literatur, das, was nachher explosiv sein könnte oder kann, dass sie die Literatur dich eben an deine eigenen Geschichten erinnert und deine eigenen verlangt von dir und nicht, dass der Autor auch noch ein Rezept für das jeweilige Leben abgeben soll.
Ich bin ja immer mit dem Lesen gerade auch angefangen, Sachen zu schreiben. Ich bin also nicht irgendeinmal mit 18 zum Schriftsteller geworden, sondern ja, das gehört auch zu dem Bild von meiner Jugend halt schon. Immer Büchlein gemacht. Nicht unbegabt und auch nicht begabt genug. Das heisst, im Klartext gesagt, leider gerade so begabt, dass es nie zu einem genialen Wurf wird länger. Und das wiederum, das Gefühl, ich habe etwas, das tut mir darum auch wichtig, dass einer mit dem, was er kann, das muss nicht ein Schriftsteller sein, das kann irgendein Berufsmann sein, irgendetwas. Dass er ja auch muss mit dem, was er kann, das muss ihm ja auch dazu länger. Oder was er ist, könnte man sagen, vielleicht besser, wenn er was er kann. Was er ist, das muss ihm ja auch dazu länger zu sehen, was er nicht kann sein oder nicht ist. Und das ist etwas, was jetzt mit dem zunehmenden Alter natürlich sich verstärkt. Es wäre nicht so, dass ich mich anschauen würde, ich würde sagen, mit dem habe ich mich abgefunden. Das ist nicht so, ich finde mich mit solchen Sachen schwer ab. Ich will mich im Grunde noch gar nicht abfinden damit. Ich bin mir völlig nicht im Reinen. Ich bin verletzbar, ich bin verwundbar. Und wenn ich das alles nicht wäre, käme es mir mein Leben wie verpfuscht.
Passage 2. Der Schriftsteller Jörg Steiner in Selbstzeugnis und Leseproben. Jörg Steiner, 1930 in Biel geboren und aufgewachsen, war früh ein Leser.
Die Welt, die aufgeht beim Lesen lernen, die ist ja nicht abgeschottet von der Welt, in der du lebst. Und die Welt, in der ich lebte, 1936, 37, 38, als ich in die erste und zweite und dritte Klasse ging, das war eine Welt des Vorkrieges und der Krieg war schon da. Und dann kam er auch und mit der Verdunkelung und mit all diesen Sachen. Und ein Kind, das las oder lesen durfte oder lesen konnte, das war eigentlich immer halb zwar in diesem Krieg drin, der die Schweizer durchaus beschäftigt hat, gegen der Meinung, die man heute so hat. Die Angst in der Schweiz war eine reale Angst. Die Angst meiner Eltern war eine reale Angst. Der Hunger meiner Mutter war real. Sie hatte keinen Zugang zum schwarzen Markt. Während des Krieges hatte sie Tuberkulose, Mangelerscheinung. Und ich war behütet in auch der Welt der Bücher. Also es war eine Zuflucht.
Und zu den Kindern, ja, das ist wahr, von Kindern habe ich viel gelernt beim Schreiben. Ich hatte ja 10-jährige Schulkinder und die haben sehr gerne Geschichten geschrieben.
Die Sammelgeschichten, die Kinder schreiben, sammeln sie leidenschaftlich, ja, viel, viel Geschichten. Und weisst, da gibt es halt einfach zum Beispiel eine Weihnachtsgeschichte, eine ganz kurze, wo mir eine der schönsten Weihnachtsgeschichten dunkt, die ich überhaupt je habe gelesen. Weihnachten, Thema. An Weihnachten habe ich mit meiner Cousine einen Blödsinn gemacht. Da fingen wir an zu lachen. Da kam mein Vater und sagte, lacht nicht so laut, es ist Weihnachten. Da fingen wir an zu grennen. Da kam mein Vater und sagte, ihr dürft nicht grennen, es ist schließlich Weihnachten, Ende.
Wir sind nicht mehr Raubtiere, sondern wir reden noch oder lernen so etwas wie Toleranz, bevor wir einander totschlagen. Das ist der Erziehung zu verdanken. Aber trotzdem haben wir in der Sozialisierung hat auch etwas verloren, nämlich das freie Wesen. Also eine Domestizierung ist verbunden mit jeder Erziehung und auch mit Schule oder Sonntagsschule. Das hat mit der Kirche jetzt nicht unbedingt viel zu tun.
Im Stadtasyl. Sonnenblumen beugen sich über die Alten. Der hypnotische Blick macht sie stumm. Das also ist die Idylle der Bosheit. Zurück in Gedanken, Flucht in unfertigen Sätzen, in die weiten Wälder von damals, in die Träume zurück, aus einem zu späten Erwachen. Was soll noch geschehen nach diesem freiwilligen lebenslänglich? Wie möchte man anders gelebt haben, wirklich gelebt? Die Autoschatten wachsen im Grün auf uns zu, der Wind wird von den Fenstern aufgesogen. Jetzt müsste einer zu schreien anfangen. In einer Neusiedlung. Menschen, die unterm Geheul der Sirenen hastig ihr Brot kauen, und die Toten lächeln dazu aus den Bildern. Wie ich zu frieren beginne, wenn einer uns sagt, das ist so und so, genau so ist es, und alle nicken ihm zu. Was stimmt der falsche Gewährsmann da an? Das alte Lied, in dem sich jeder erkennt, nur die Toten lächeln dazu.
Der Bruder schreibt alles auf, was mit Eisinger zu tun hat. Er will später beweisen können, dass es zum Beispiel seit Februar nicht mehr geregnet hat und dass der Winter im März mit frostklaren Nächten zurückgekehrt ist. Tagsüber schwimmen weiße, rundbauchige Wolken am Himmel. In den Vorgärten blühen Osterglocken und Forsythien, da und dort auch schon Tulpen. Ein Rehbock wird auf der Ausfallstraße angefahren. Frösche und Kröten machen sich auf die Wanderschaft, noch bevor die ersten Regenstürme übers Land ziehen und der Wind, der sie ankündigt, die Glut in den Wäldern zu Feuerinseln entfacht. In diesem Jahr haben Arbeiter und Forstgehilfen die Wege ausgebaut, Schneisen gelegt und das Fallholz weggeräumt. Eisinger wird nachts nicht mit der Amerikanerin auf dem Balkon stehen und, berauscht vom Brandgeruch, zusehen, wie sich die Feuerlinie hangabwärts bewegt bis zum Ufer des Sees. Ihn in Ruhe lassen, das geht nicht. Fast ohne Gewicht ist die Trauer, leicht zu ertragen, und die Tage ziehen sich dahin, die Nächte werden heller. In der Thuja-Hecke, die das Museumsgelände abschließt, bauen Amseln ihr Nest.
Sie hören die Passage 2 mit Jörg Steiner, dem im Januar verstorbenen Schriftsteller aus Biel. Dort ist auch die hintergründig raffinierte Erzählung »Wer tanzt schon zur Musik« von Schostakowitsch angesiedelt, woraus wir einen für Buch und Autor kennzeichnenden Teil über Natur und Meteorologie hörten. Es ist eine in manchem rätselhafte, dunkle Kain- und Abel-Geschichte, aber immer wieder überstrahlt vom Witz und von der schieren Schönheit solch poetischer Passagen. Der Schlussteil dieser Sendung ist Jörg Steiners letztem Buch vorbehalten, einem seiner persönlichsten. In »Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean« von 2008 schreibt er erstmals in der ersten Person. Und dieser Ich-Erzähler erinnert sich an einen Aufenthalt im Herbst 1996 in Los Angeles als Writer in Residence. Und hier findet sich im Nachgang zu einem Gottesdienstbesuch und einer erotischen Streifung die zentrale Chiffer »Wir verstehen nicht, was mit uns geschieht«. Davon liest und spricht Jörg Steiner jetzt nochmals. Am Ende stehen dann die letzten Seiten, eine wunderbar heitere Liebeserklärung an seine Frau Silvia, die ihn besuchen kam. Sie ist, weniger als ein Jahr vor Steiners Tod, einem Krebsleiden erlegen, ein Verlust, an dem der Autor sehr schwer trug. Eine Amputation, hat er es bei unserer letzten Begegnung im Restaurant Biltor genannt, wenige Wochen vor seinem Tod, gefasst, jedoch gezeichnet. Jörg Steiner spricht und liest.
Mit jedem Buch versucht man ja, wenn es dann zum Buch wird, Leserinnen und Leser, wie man sagt, zu gewinnen. Das heißt, zu Verbündeten zu machen, sich zu Verbündeten machen. Ich möchte gerne eine Leserin und einen Leser zum Verbündeten machen. Das hat übrigens mit dem Wetter etwas zu tun. Das sind die Gespräche auf der Straße. Und ich möchte hoffen, gerne, dass ich beim Erzählen auch einer improvisierten Biografie Verbündete finde. Wenn das misslingt, dann war es falsch, dieses Buch als Buch zu schreiben. Ich hätte es dann ebenso gut sein lassen können. Denn Schreiben ist ein mühseliges Geschäft. Es ist also nicht so, dass ich sagen kann, ja, ja, ich schreibe, muss jeden Tag schreiben, sonst bin ich völlig unglücklich. Ich neige zwar dazu, jeden Tag völlig unglücklich zu sein, nur daran würde das Schreiben nichts ändern. Mich hat das Wetter eines Tages an die Erinnerung an das Wetter von damals tatsächlich zurückerinnert, sozusagen. Brachte die Erinnerung erst in Gang, dann ließ es mich nicht mehr los. Und ich dachte, ich könnte ja einmal versuchen, eine Sache, der ich an sich kritisch gegenüberstehe, dass das Ich tatsächlich der Autor sein soll oder in der Nähe des Autors sein soll. Ich misstraue ein bisschen diesen biografischen Ichs. Ich glaube eher, dass Max Frisch recht hatte, der sagte, jedes Ich, das sich ausspricht, ist eine Rolle. Wenn man das weiß, dann geht es ja. Was ich da gemacht habe mit diesem Buch, das sind eigentlich wie im Jazz, Improvisationen zu einer Biografie. Also es ist sehr viel, es ist nicht nur die Namen einfach erfunden, nicht real passiert, aber schon in meinem Kopf real passiert. Also nicht unbedingt so, dass es nachprüfbar wäre in der Realität, nur nachprüfbar in der Geschichtenwirklichkeit. Von allen Geschichten würde ich die allereinfachste erzählen, gelassen und ohne Aufregung. Die Geschichte einer Schulklasse, in der immer dieselben zwei Schüler ausgelacht wurden, beim Ballspiel auf dem Hof, im Klassenzimmer, in der Turnhalle. Der eine hieß George. Nach dem Krieg zog er mit den Eltern nach Israel. Ich weiß genau, in welchem Jahr. Ich weiß, wie lange er mir schon fehlt in einer Kameradschaft, die aus Not entstanden ist. An das Ausgelachtwerden sollte man sich nicht gewöhnen. Ich hoffe, dass er sich nie mit der Verachtung abgefunden hat, in keinem Exil und in keiner Heimat. Es passiert mir oft, dass ich in gewissen Vorgängen Zusammenhänge sehe, die es gar nicht gibt. Lächerlich ist das nicht, sagte der Professor. Dass etwas geschieht, heißt nicht, dass wir das, was geschieht, auch verstehen. Das ist eine persönliche Einsicht. Sie hat etwas mit der Vergänglichkeit zu tun und sie ist nur schwerlich zu verdrängen. Ich hatte mir den Besuch schon zu Hause vorgenommen, ihn aber immer wieder hinausgeschoben. Es war, auch wenn man Distanz hielt zu seinen Erinnerungen, dem Jauchzen und der Versteinerung, dem Glück und der Angst, nicht leicht, sich über die Gründe des Zögerns Rechenschaft zu geben. Erziehung und Ausbildung waren verflochten mit erlittener Gewalt. Ein Schrecken, der das eigene freie Wesen durch Zähmung oder Domestizierung und durch erzwungene oder erschmeichelte Einübung in Reflexionen, Trennungen und Brechungen ebenso geformt hatte wie Liebe, Freundschaft und Zuneigung. Dies fiel mir ein, als der Geistliche, der uns als Gäste schon unter der Tür willkommen hieß, sich mit den Worten vorstellte, ich spreche ein wenig Französisch, ich habe ein Jahr lang an der Universität in Paris studiert, j'ai souffert à l'Université de Paris, denn wir, die Schwarzen, nannten es nicht studieren, sondern leiden. Ich verstehe Sie, sagte ich zu ihm, schwarz oder weiß, darauf kommt es nicht an. Ich bin auch in einer Methodistenwelt aufgewachsen. Das freut mich, sagte er. Dann gehören Sie zur Familie. Fehlt Ihnen hier etwas? Brauchen Sie eine Wohnung? Brauchen Sie Kleider, Beziehungen, Geld? Wissen Sie, wir können helfen. Da war sie wieder, die Einladung, sich fremden Händen auszuliefern. Wie zu Hause begann auch hier der Gottesdienst mit Musik. Auf der Bühne wiegte sich der Chor zu Liedern, die mir bekannt vorkamen, die ich aber so nie gehört hatte. Es gab kein Harmonium. Die Stimme des Predigers, der über sein Keyboard gebeugt die Sängerinnen anfeuerte, steigerte sich durch Bewegung und Rhythmus in eine Trance hinein bis zur Verzückung. Ein Raunen ging durch die Menge, ein Stöhnen, Die Hände erhoben sich, klatschten den Takt mit, ein Sprechgesang begann, eine Entfesselung geschah. Ich fühlte mich in Faszination und Grauen hingerissen und abgestoßen zugleich wie einer, der unter Hypnotisierten zu früh aus der Hypnose erwacht. Die Leute standen auf und umarmten sich. Eine Frau wandte sich um und mir zu. Ihre Schönheit verschlug mir den Atem. Es tat weh. Ein Stich ins Herz. Sie lächelte ein wenig über meine Erstarrung. Dieses Gesicht war mir vertraut. Ich erkannte es wieder. Ich hatte es gesehen in einem ethnografischen Museum, eine Bronzeskulptur, eine Trophäe der Engländer. Es war das Gesicht aus der Hochkultur des Königreichs Benin, das mich jetzt mit einem Blick aus undurchsichtigen Augen ansah, schimmernd wie Obsidian. Die Frau umarmte mich. Ich wagte nicht, die Umarmung zu erwidern, legte meine Wange an die ihre, die sich in derselben Bewegung von der meinen löste. Hinterher kann man versuchen zu erklären, was mit einem geschehen ist. Man kann es kleinreden, lächerlich machen, mickrig. Nein, ich weiß nicht, wie die Frau hieß. Ich kann ihr die Namen geben, die ich will. Wir gingen nicht zusammen weg. Nur ihr Gesicht blieb lebendig. Es war auch noch da, Jahre später, in den Nächten im Krankenhaus, in denen die Zeit stillstand. Ich schwebte auf meinem Bett, von draußen sickerte schwaches Licht durchs Fenster, und es war da, dieses Gesicht, auf dem Grund der leeren, grünlich schimmernden Korridore, wo ich das Gehen wieder lernte, mit langen Ruhepausen im Fernsehzimmer ohne Licht. Eine junge Frau saß vor dem leeren Bildschirm, schweigend, dunkel und regungslos. Wir verstehen nicht, was mit uns geschieht. Und sie ist schwer erträglich, diese Einsicht. Deswegen planen wir den ganzen Tag mit irgendwelchen Planinstrumenten, Computern, Notizblöcken. Wir planen ja dauernd, was wir nächste Woche am Abend am des sowieso den Februar machen werden. Da haben wir eingetragen, Aperitif bei sowieso, dauert etwa bis 21 Uhr, dann noch die Steuererklärung fertig schreiben. Wir wissen überhaupt nicht, wir wissen nichts. Wir planen gegen etwas, was wir planen wie Käfer auf der Straße. Und einer steht vielleicht da mit den großen Schuhen und wir sind der Käfer und der Käfer weiß aber nichts von dem großen Schuh. Das stelle ich mir oft so vor, wenn ich durch die Seevorstadt gehe und ein Käfer läuft vor mir über die Straße. Ich müsste nur so machen und er wäre tot. Und er ist so geschäftig und er hat seine Pläne, er hat seinen Computer, seinen Käfercomputer und er hat seine Käferagenda und rennt damit herum. Schwer erträglich. Die Vorstellung. Jutta hatte mit ihren Beiträgen viel zum Gelingen des Seminars beigetragen. Sie fragte mich nach meiner Frau. Silvia, das war doch ihr Name. Und ob sie zu unserem letzten Treffen vielleicht auch kommen könnte, wann sie überhaupt hier eintreffe. Es sei meine Schuld, dass sie so neugierig sei, weil ich aus allem Privaten ein solches Geheimnis mache. »Ich kenne das«, sagte ich. »Es ist immer meine Schuld. Morgen kommt sie an. Ich werde sie mitbringen. Aber wenn ihr nicht freundlich seid oder sie hochmütig behandelt, gehe ich gleich wieder weg mit ihr.« »Das werden Sie nicht tun«, sagte sie. »Ich bin nämlich für das Essen an diesem letzten Abend verantwortlich und Sie bitte sorgen für den Rotwein und einen Korkenzieher. Wir wollen einen festlichen Abschied haben.« Sie werden die Seminarscheine der Teilnehmer unterschreiben und unsere Geschenke auspacken. Ihre Frau wird sich bei uns wohlfühlen, denke ich. Ist sie schüchtern? Ja, natürlich, sagte ich. Aber wenn sie einen Raum betritt, ist es so, als ginge ein Licht an. Sie hat eine Begabung zur Freude. Eben, Silvias Freude. Sie werden es verstehen, wenn sie sie sehen. Am letzten Samstag im November herrschte in den Abfertigungshallen des Flughafens immer noch ein unbeschreibliches Durcheinander. Atemlose Lautsprecherstimmen trieben die Masse von einer Ecke in die andere, warnten vor Dieben, riefen verspätete Passagiere aus, meldeten einen versuchten Anschlag in Halle 6 und beschworen die Reisenden, Ruhe und Ordnung zu bewahren. Im größten Gedränge, ganz für sich allein, ein einzelnes Wesen in der Menschenmenge, erschien Silvia im Tor der Zollausgänge. Nachdem wir uns begrüßt hatten, fuhren wir nicht gleich nach Santa Monica. Um sich nach dem Ankommen zurechtzufinden, sollte ein wenig Zeit vergehen. Und so setzten wir uns am Drahtzaun, der die Autostraße zum Sepulveda Boulevard vom Gelände des internationalen Flughafens trennt, auf Silvias Koffer. Wir redeten und schwiegen zusammen, während landende und startende Flugzeuge über unsere Köpfe hinwegflogen, zischend bei der Landung und brüllend aufgerichtet beim Start. Schon bald würde das junge Grün über die Hügel von Malibu hinwegfließen, Willi, das Glückskind, würde eine Eisfabrik in Culver City leiten, die Promenade an der dritten Straße wäre mit ihren Versorgungswegen auf überholten Stadtplänen kaum mehr zu erkennen, das Bild der Toten im Haus an der Hoover Street würde sich mit dem Schatten der Toten von Beverly Hills in den schwermütigen Erinnerungen Professor Siebergs verbinden, in meinen eigenen noch eine Weile weiter rumoren und dann ganz allmählich verblassen. Der Kirschbaum aber im Armenviertel der Innenstadt blüht weiß im Frühling und verwandelt sich im Herbst zu einer lodernden Fackel. Aus den Rissen des Kropfes an seinem geschwärzten Stamm fließt und verklumpt sich das bernsteinfarbene Harz. Auf dem Polaroid-Foto, jetzt in Silvias Hand, ist es nicht zu sehen.
Jörg Steiner zum Gedenken. Sie hörten die Passage mit einer von Hans-Ulrich Probst zusammengestellten Collage mit Gesprächsausschnitten und Lesungen des Schriftstellers Jörg Steiner. Im Januar dieses Jahres ist dieser große Schweizer Autor 82-jährig verstorben. Zuletzt las Steiner den Schluss seines letzten Buches »Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean«, unter anderem auch eine Hommage an seine Frau Silvia, die ihm im Tod ein knappes Jahr vorausgegangen ist. Die Bücher von Jörg Steiner sind im Surkamp Verlag erschienen und größtenteils dort noch greifbar.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.